uns in Baden-Württemberg. SWR 1 Leute mit Nicole Köster.
Anna Thalbach in SWR 1 Leute, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie sind eine der gefragtesten deutschen Schauspielerinnen. Haben Sie eine aktuelle Filmzahl, wie viele Filme Sie gemacht haben? Ich habe bei 69 aufgehört zu zählen.
69? Ich hab auch irgendwann aufgehört zu zählen, weil es gibt auch wahnsinnig viele Kurzfilme und Filme, wo ich irgendwie einmal durchs Bild gehuscht bin. Wenn man die alle mitzählt, komme wahrscheinlich auf das Doppelte, würde ich denken.
Bei welchem Projekt sind Sie gerade?
Ich habe jetzt gerade Theater beendet. Also ich habe jetzt sehr, sehr viel Theater gespielt in diesem Jahr schon und im letzten. Also ich habe, das war einmal Mord auf Schloss Heversham, was wir im Oktober wieder spielen am Renaissance-Theater. Dann war es Hase Hase am Schiller-Theater. Dann habe ich zweimal Tournee gemacht mit der Glasmenagerie und jetzt zuletzt habe ich den Raub der Sabinerin mit der Familie gespielt.
Was war die reizvollste Rolle von diesen dreien?
Von denen allen? Na, ich meine, die Amanda ist schon toll von Tennessee Williams. Das war sicherlich die anspruchsvollste. Aber Raub der Sabinerin ist auch jedes Mal ein Fest, weil das die ganze Familie zusammen. Meine Mutter ist zum Niederknien komisch. Das Stück ist wirklich, wirklich bezaubernd. Und wir spielen das ja schon. Wir hatten jetzt über 100 Vorstellungen.
Dann können Sie es im Schlaf.
Quasi.
Was zeichnet denn die Amanda aus beispielsweise in dieser Rolle? Was ist da der Reiz, die zu spielen?
Na, erstmal, weil sie sehr, sehr anders ist als ich. Also ich finde, das ist meistens sehr, sehr spannend, wenn das möglichst wenig mit einem zu tun hat. Dann ist das eher, weil dann ist es einfach kniffliger, ne? Sich das irgendwie oft so da dieser Wahrheit nahe zu kommen. Ja, ich mag einfach, ich finde Tennessee Williams wahnsinnig genial. Ich finde, seine Figuren sind sehr komplex, sehr stark, ähnlich wie bei Tschechow. Also ich mag die Mathematik der einzelnen Figuren in den Stücken, in der Gesamtheit. Ich mag die Not und die existenziellen Konflikte. Ich finde es sehr klar, sehr poetisch gleichzeitig.
Aber da geht es ja dann ja wirklich auch immer um Abgründe und um sehr viel Menschliches in sich auch zu ergründen. Gerade bei dieser Rolle der Amanda, haben Sie in sich dann etwas Neues auch entdecken können, wenn Sie sagen, die ist so sehr weit weg von Ihnen?
Weiß ich nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das muss ein Schauspieler auch, glaube ich, nicht leisten. Also darum, die Griechen haben das Theater erfunden zur Heilung anderer. Also zu Reflexionszwecken und dass sich Probleme relativieren, dass seelisch kranke Menschen sehen. Sie sind nicht die Einzigen, die sich mit solchen Sachen auseinandersetzen. Dafür ist Theater da. Und eigentlich finde ich toller, wenn durch mein Spiel andere Leute was in sich entdecken. Um mich geht es eigentlich gar nicht.
Und jetzt gerade helfen Sie den Menschen dabei, eine Autorin des 20. Jahrhunderts zu entdecken, Herminia zu Mühlen. Mhm. Hatten Sie von diesem Namen vorher jemals gehört?
Nein, ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Ort oder so oder ein Gebäude.
Und das ist ein Buchprojekt von der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. Die veröffentlichen immer wieder Werke, die drohen in Vergessenheit zu geraten. Das sind jetzt 4 Bände geworden, mehr als 3000 Seiten. Wäre das ein Hörbuchprojekt für Sie gewesen?
Würde ich auf jeden Fall machen.
Also das schockt Sie nicht, je mehr, desto besser?
Also ich habe keine Angst vor Seiten, das nicht. Ich weiß nicht, wer die Zeit hat, das zu hören, so, aber anscheinend gibt es auch da Leute, die Zeit haben. Wahrscheinlich dauert das dann so lange wie Game of Thrones gucken. Ich habe es nicht gesehen, aber ich stelle es mir ungefähr so lang vor.
Ich habe es auch nicht gesehen, aber ich glaube, da muss man ganz schön Zeit investieren. Genau. Sie widmen sich gerade einer Autorin des 20. Jahrhunderts, Herminia zu Mühlen. Die meisten werden diesen Namen noch nie gehört haben. Die hat Romane, Krimis, Novellen, Minidramen, Erzählungen, politische Feuilletons und Märchen in zauberhafter Sprache geschrieben. Die Frau muss ein Workaholic gewesen sein, oder?
Fleißig war sie auf jeden Fall. Aber so eine Schriftsteller gibt es ja, die schreiben, die können gar nicht anders.
Was hat Sie gereizt, diesen Auftrag anzunehmen?
Also ich nehme natürlich die meisten Aufträge gerne an, weil ich lese einfach wahnsinnig gerne. Und der Beruf des Vorlesers bringt einen eben immer wieder zu Büchern, auf die man selber gar nicht kommen würde. Und ich kannte es eben nicht. Und deswegen habe ich ja gesagt.
Und dieser Beruf des Vorlesers, das klingt wie ein Beruf aus vergangenen Zeiten. Hat es was davon?
Jein. Also ich glaube, dass das nie vergeht. Also dass das Vorlesen beginnt ja schon in der Kommunikation zwischen Eltern und Kind. Also es ist einfach, es gehört auch zur Bildung und zur Fantasiebildung und zur Meinungsbildung. Also ja, zur Bildung eben. Und Sprache ist die mächtigste Waffe, die wir haben und auch die liebevollste Waffe, die wir haben. Und deswegen glaube ich, dass sowas wie Vorlesen nicht ausstirbt. Und nicht, man spürt schon, dass die Leute sich nicht mehr so lange konzentrieren können. Dass denen das abhanden kommt durch dieses viele Technische, was sie konsumieren.
Die Aufmerksamkeitsspanne wird einfach geringer.
Genau, also sie können sich schlicht nicht so lange konzentrieren. Also bei Kindern ist das 45 Minuten. Bei Erwachsenen war es mal länger, entwickelt sich aber langsam auch in die Kinderrichtung zurück. Aber bei Lesungen schätzen sie die Intimität sehr. Und die, also das funktioniert, wenn man dann, wenn sie dann kommen, dann bereuen sie es nicht. Also, ja.
Aber was heißt das für eine Lesung, wenn die Aufmerksamkeitsspanne geringer wird? Müssen Sie die Lesung in irgendeiner Form verändern?
Weiß ich nicht. Also ich versuche, das ist, meine Mutter sagt das immer ganz schön, egal wo ich hingehe, ob zu einer Lesung oder zum Film oder zum Theater, die sagt mal, mach dich amüsant. Ich finde das ein ganz gutes Mantra. Also ich versuche einfach, die Leute eben wirklich zu unterhalten, egal wie schwer die Kost ist. Versuche ich ihnen einfach mit all meiner Kraft, die mir gegeben ist, meinen stimmlichen, mündlichen Möglichkeiten, versuche ich einfach, dass sie am Ball bleiben. Ne?
Und zurück zu diesem Projekt Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Wenn Sie sich eine Autorin des 20. Jahrhunderts raussuchen könnten, wo Sie sagen, ach, der würde ich jetzt auch mal so ein paar Bände widmen, Riech. Wer wäre das?
Gute Frage. Es gibt gar nicht so viele Autorinnen zu der letzten Zeit, die ich wirklich auf der Pfanne habe. Da fühle ich mich gerade wahnsinnig ungebildet. Kann ich nicht sagen. Da kann ich mich, glaube ich, nicht auf eine versteifen. Ich würde wahnsinnig gerne mal wieder schöne Gedichte lesen. Also ich vermisse die Dichterinnen.
Haben die Gedichte verloren? Ist unsere Welt zu schnell geworden für Gedichte?
Keine Ahnung. Ich weiß, vielleicht sind ersetzt worden durch Phrasen oder Bildunterschriften oder... Keine Ahnung.
Wobei ich jetzt gelesen habe, in England kommen wohl Gedichte gerade total und zwar auch in sozialen Netzwerken.
Da freue ich mich dann.
Erlebt man gerade so einen Hype, vielleicht schwappt das zu uns rüber.
Wäre ein Traum, ich liebe Gedichte.
Wenn Sie eines von Ihren vielen Projekten abschließen, gibt es da so ein Ritual, mit dem Sie sich vielleicht selbst belohnen?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Das ist immer total unterschiedlich. Also eine Zeit lang habe ich mir nach jedem fertigen Hörbuch ein paar Sneaker gekauft, aber jetzt aus ökologischen Gründen und so weiter.
Schrank ist voll.
Finde ich, das jetzt ist das vorbei jetzt. So.
Ja. Sie hatten vor kurzem Geburtstag. Wie wurde gefeiert?
Meine Familie hat mich überrascht, tatsächlich, weil ich musste Theater spielen. Also ich habe eigentlich offiziell gar nicht gefeiert, weil ich meiner Familie Theater gespielt habe. Aber meine Familie hat mein Geburtstag ins Stück eingebaut, also in jeder Szene.
Wie ging das?
Also, mein Spielpartner stand plötzlich mitten auf der Bühne mit einer Torte vor mir, mir die Hand in die Hand gedrückt, dann trat meine Tochter auf, hat mir Blumen in die Hand gedrückt, dann trat die andere Kollegin auf und immer alles fand auf der Bühne statt, das war sehr lustig.
Wie hat das Publikum reagiert?
Die haben gedacht, das gehört zum Stück. Die haben das war so ein bisschen für uns.
Das war so die intime Geschichte, die sie eingebaut haben. Macht sie das öfter als Schauspieler, dass man sich so etwas mal gönnt?
Also ganz ehrlich, wenn man ein Stück auf Suite spielt und wenn man Stücke 100 Mal hintereinander spielt, dann semmelt es einem schon manchmal nach dem 60. Mal oder so, dass man da ab und zu so Kleinigkeiten, so Schabernack untereinander treibt. Das kriegen die Leute aber selten mit.
Was wäre, wenn das Publikum es mitbekommt? Also ich hätte mir vorstellen können, so bei den Blumen oder irgendwann fängt das Publikum an, Happy Birthday zu singen.
Dann macht man das so. Also man muss ja spontan bleiben. Also
wäre ja auch ganz schön gewesen, oder?
Also wäre auch in Ordnung gewesen. Es war so, wie es war und so war es gut.
Das Schauspielerleben unterliegt ja immer so einem ganz besonderen Glanz. Kommt ihr aus vergangenen Zeiten? Ich glaube, das ist gerade schon so mit dem Kopf.
Ja, das ist immer so eine Illusion mit dem Glanz, glaube ich. Und ich glaube nicht, dass der aus vergangenen Zeiten kommt. Also wenn wir an die alten Truppen von Shakespeare oder Molière denken, war sicherlich sehr, sehr wenig Glanz, sondern viel, viel Arbeit und
Brot und Spiele.
Und mühsam und Mühe. Das wird immer so ein bisschen suggeriert, ne, vom Fernsehen und so dann denken. Also ich weiß auch noch bei meiner Tochter, als sie klein war. Die Klassenkameraden waren total enttäuscht, dass wir keinen Chauffeur haben und wo uns denn unsere Putzfrau und so, wo ich sage, also das ist nicht die Realität. Also ich spiele erstens sehr viel Theater und im Theater verdiene ich im Monat, was ich bei einem Fernsehen am Dach kriege. Also das ist auch nicht irgendwie sinnvoll verteilt, aber es ist, wie es ist. Man wird nicht reich. Also die Schauspieler, die wirklich reich sind, das sind 5% oder von 100. Also das ist, sind wirklich, wirklich, wirklich wenig Leute.
Aber ist es beim Fernsehen tatsächlich so viel? Es klingt jetzt so, als sei es illusorisch viel. Denn auch die Schauspieler gerade am Fernsehen, und sie spielen ja auch viel Fernsehrollen,
ja,
sagen...
Ja, hält sich in Grenzen, aber ja.
Teilweise müssen sich ja auch Schauspieler arbeitslos melden, weil sie nicht genug Engagements haben.
Richtig,
sie sagen ja, es
die meisten,
ist ein ganz geringer Anteil.
Die meisten Schauspieler, also ich meine... Also zum Beispiel, wenn man jetzt so eine Rolle spielt in der Soko, also in diesen Art Formaten, wenn man da die Hauptrolle hat, dann hat man 3 Drehtage. Na, dann bleiben immer noch 360 Tage im Jahr.
Ja. Kann man die Miete auch nicht von bezahlen?
Nein, also das relativiert sich immer alles ganz schnell. Und dass es Schauspielern so wahnsinnig gut geht und es so glamourös ist, das ist tatsächlich ein Quatsch. Und wenn wir mit dem Theater auf Tournee sind, da fahren wir jeden Tag 400-500 Kilometer in einem ganz normalen Bus und wir schlafen in stinknormalen Hotels. 2 Sterne, 3 Sterne und manchmal gibt es überhaupt kein Essen und weiß ich nicht. Also Tingeln ist kein Luxus.
Ein vagabunden Leben.
Richtig, also Helene Fischer hat es wahrscheinlich besser, wenn sie tingelt.
Was zieht sie auf die Bühne?
Das kann ich nicht beschreiben. Das ist, glaube ich, einfach, wenn man das mal... aufgesogen hat, dann macht man das einfach. Also ich glaube, das sagen alle Schauspieler. Ich spiele einfach gerne.
Wir feiern 30 Jahre Wiedervereinigung. Sie werden wahrscheinlich häufiger gefragt, wie Sie den Mauerfall erlebt haben, oder?
Ja, ab und an werde ich gefragt. Ja. Also na gut, ich war 16, als die Mauer... Also erstmal habe ich geschlafen, weil ich hatte ja am nächsten Tag Schule. Und da bin ich auch hingegangen zur Schule. Und mein Weg führte... über den Wittenbergplatz, also an der Ober der Urania, Martin-Luther-Straße und dann weiter zum U-Bahnhof Wittenbergplatz, wo für die Nicht-Berliner direkt das KDW ist. Und davor an der Kreuzung, wo ich vorher rüber musste, bei der Urania, das ist die Martin-Luther-Straße und da war früher das Big Sexy Land, das ist da jetzt nicht mehr, glaube ich. Und das war das Erste, was ich gesehen habe von der Wiedervereinigung. Die Leute, die bis zur Kreuzung am Big Sexy Land anstanden und dann eine Ecke weiter die Leute, die alle am KDW anstanden.
Wussten Sie schon, was da los ist?
Ja, meine Eltern waren natürlich wach und haben mir das gesagt, was passiert ist. Also, aber das war so das Erste, was ich wahrgenommen habe, was mich so ein bisschen leicht, also mein Humor hat es getroffen, aber es hat mich auch leicht irritiert, dass das Erste ist, was die sehen wollen. So, ne? Also ein Kaufhaus und ein sexy Land. So, das fand ich jetzt so. Ansonsten hatte ich gerade einen DDR-Pass bekommen, für den meine Eltern sehr lange gekämpft haben. Und ich habe, mein DDR-Pass ist tatsächlich 89 ausgestellt. Den hatte ich dann ganz frisch und damit konnte ich dann natürlich auch Begrüßungsgeld holen und zum halben Preis Bus fahren und ins Kino und all diese Dinge. Das habe ich mit 16 hart ausgenutzt. Und ich habe sogar 2-mal Begrüßungsgeld geholt, weil die beim 1. Mal den Stempel vergessen haben. Und dann habe ich das aber zurückgezahlt. Und zwar habe ich vor 5 Jahren, bei 25 Jahre Mauerfall, durfte ich im Gendarmenmarkt moderieren, eine Veranstaltung. Und Angela Merkel war da und Gorbatschow und damals noch Wovereit. Und da habe ich eben genau die gleiche Geschichte erzählt wie eben.
Und dann haben sie das Portemonnaie aufgemacht.
Habe 50 Euro mitgehabt, weil ich dachte, das entspricht 100 Mark. Und die hat sich Herr Wobereit, ohne Quittung, hat er sich geschnappt und
das
eingesteckt. Also ich
passt
habe,
in das Bild des Herrn Wobereit, oder?
Ja, ich weiß auch nicht, was er damit gemacht hat. Aber ich habe auf jeden Fall meine doppelte Kasse zurückgezahlt.
Und diese Wiedervereinigung, haben wir die nach 30 Jahren geschafft? Was ist Ihr Eindruck?
Weiß ich nicht, das ist ja momentan alles so völlig wahnsinnig. Also weiß nicht, was wir jetzt geschafft haben, wenn die AfD so stark ist, vor allem im Osten. Dann weiß ich nicht genau, was wir geschafft haben. Mir macht das alles ein bisschen Angst. Gleichzeitig ist es auch normal, weil es die Menschen immer auf Populisten und immer hören und immer eher so rechtsorientiert sind, wenn sie wahnsinnig viel Angst haben. Momentan muss man viel Angst haben, weil die Welt ist ganz, ganz, ganz furchtbar krank und chaotisch. Ich verstehe, dass die Menschen ängstlich sind um Leib und Leben und Existenz. Also die Natur ist am Abkacken und alle machen Krieg. Und ob das mit unserem Geld überhaupt noch, ob der in 5 Jahren, also ich weiß nicht, beim Börsenspiel und beim Monopoly, das ist irgendwann zu Ende. Dann ist das nämlich alles nichts mehr wert. Und ich glaube, dass es allen, alle spüren, dass wir langsam in so eine komische Zenitrichtung kommen, sowohl wirtschaftlich als auch ökonomisch, als auch von der Umwelt und so weiter. Deswegen verstehe ich auch so eine Angst von den Leuten. Und Tiere, die Angst haben, machen meistens Fehler. So, das ist irgendwie normal. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir sind zusammengewachsen, nicht zusammengewachsen. Also es war ja jetzt auch nicht vor der Wiedervereinigung so, dass die Münchner viel zu klären hatten mit den Berlinern oder... Also es, nee.
Wie war das für Sie, groß zu werden in so einem System DDR?
Gerade ich nicht. Bin ich nicht groß geworden. Ich war 3. Also ja. Ich war tatsächlich in einer Wochenkrippe. Das gab es nicht in Westdeutschland. Und in einer Kinderkrippe. Aber das ist das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Also für mich, ich bin im Westen groß geworden. Letztendlich.
Schauspielerin Anna Thalbach in SWRs Leute. Wir wollten über Bertolt Brecht sprechen. Wissen Sie noch das erste Mal, als Sie diesen Namen gehört haben, in welchem Zusammenhang das war?
Das kann ich nicht sagen, weil Brecht war immer präsent in unserer Familie, weil Brecht war mit meinem Großvater sehr befreundet. Meine Mutter wäre gar nicht entstanden, weil Brecht hat meinen Großvater gebeten, mit ihm das BE aufzubauen. Und dann hat mein Großvater da meine Großmutter kennengelernt. Nach dem Tod meiner Großmutter ist meine Mutter von Helene Weigel ausgebildet worden als Elevin am Berliner Ensemble. Das vorletzte Stück, übrigens Hase Hase, was ich gespielt habe, da hat Johanna Schall also und Jenny Schall haben da mitgewirkt, die Enkelin von Brecht. Also meine Familie ist der Familie immer
ganz
verbunden gewesen.
Ja.
Also so wie andere immer hören, ach der Onkel Albert, der hat doch immer das Pferd gefüttert. So war das in meiner Familie. Also es ist.
Und den Bühnendurchbruch haben Sie im Grunde auch mit einem Stück von Bertolt Brecht gehabt, bei Mutter Courage, so schreibt es Wikipedia
ja,
zumindest.
Was die da schreiben bei Wikipedia, ich muss mir das mal durchlesen. Wer schreibt denn das überhaupt? War das mein Durchbruch oder war das schon vorher?
Ich überlege
gerade, ob ich muss erstmal sortieren. Na, das erste Stück, was ich gemacht habe, war am Berliner Ensemble mit Martin Wuttke unter der Regie von Werner Schröter. Monsieur Verdoux von Charlie Chaplin ist das ein Film als Theaterversion. Das war eigentlich meine erste Theaterproduktion. Und dann haben wir, meine Mama und ich zusammen gespielt. Die Heilige Johanna Schlachthöfer haben wir danach, das war später.
Auch von Brecht?
Mutter Courage haben wir gespielt. Also ich habe 2 Brecht-Stücke gespielt. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gemessen an dem, was Brecht geschrieben hat.
Aber ich glaube, Ihre Tochter hat dann auch gleich in einem Brecht-Stück begonnen, in der Dreigroschenoper.
Die Dreigroschenoper, genau, da hat sie eine Baby-Polly. Ne? Sie hatte noch nicht wirklich Text. Das hat die Johanna Schall, hat, glaube ich, da Regie gemacht, genau.
Hat sich da so ein bisschen so ein Kreis geschlossen?
Ja, also bei der Produktion mit Kathi, bei Mutter Courage, insofern, weil ich war schwanger mit Nelly. Und es gibt eine alte Schallplattenaufnahme von meiner Großmutter, von der Sabine Thalbach, wie sie da ein ganz bestimmtes Lied singt, auch in einer Mutter Courage-Inszenierung. Und bei unserer Inszenierung wurde das in einer Szene eingespielt. Und in diesem Moment waren wir uns sehr nah, weil meine Großmutter sang, ich stand mit meiner Mutter auf der Bühne, mein Kind war in meinem Bauch. Also da waren wir so, es war so ein kleiner, spezieller großer Moment für uns.
Und Inhalt des Stücks, Mutter Courage spielt im 30-jährigen Krieg und die Mutter versucht am Krieg Geld zu verdienen und verliert die Kinder. Also eine Warnung vor Kapitalismus und eine Warnung, mit Krieg Geld zu machen. Wie aktuell ist das Stück?
Ja, das ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit. Ne? Also das wollen die Menschen ja nicht aufhören damit, mit Krieg Geld zu machen. Offensichtlich finden die das gut.
Und kann Theater etwas verändern, so wie Brecht es wollte, der die Gesellschaft zum Besseren führen wollte durch Theater?
Also ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Also ich glaube, das ist zumindest eine Möglichkeit zu inspirieren. Ich glaube nicht, dass ein Bild oder ein Musikstück oder ein Theaterstück die Welt verändert, aber sie kann deine Denke verändern. Sie kann dich persönlich dazu bringen, deinen Standpunkt zu überprüfen und dich zu überprüfen. So, das kann Theater schaffen, ja. Aber auch Film und Malerei und Musik. Also, ja.
Kriegen Sie da auch Rückmeldungen vom Publikum? Ist so etwas spürbar? Gibt es da vielleicht sogar Momente?
Ab und zu kriegt man das gesagt. Aber das ist natürlich nicht ganz oft, aber man kriegt schon viel zurück. Also jetzt gerade war ein blindes Mädchen in meiner Vorstellung, der das sehr wichtig war, die mich auch vorher angeschrieben hat. Und sie hört meine Hörbücher und sie war ganz begeistert und so. Das berührt einen dann sehr.
Sie sind in einer Künstlerfamilie aufgewachsen. War das Theaterhaus so etwas wie das Wohnzimmer für Sie?
Tja, also ich war schon viel da, sagen wir mal so. Aber ich mochte auch unser Wohnzimmer, so ist nicht.
Was sind denn so die frühesten Erinnerungen?
Ach Gott, das kann ich gar nicht, weiß ich nicht. Das ist ja schon, weil ich so klein war, kann ich das gar nicht eingrenzen. Also ich war halt schon immer viel mit, ne? Ich war viel beim Drehen auch. Also es ist so früh gewesen, dass ich gar nicht wüsste, welches der erste Moment war.
Ein Kabarettist sagte neulich mal, wenn er auf die Bühne kommt und ist unterwegs und seine kleine Tochter mitnimmt, dann heißt es, ach wie süß, der Papa mit seinem Kind und kümmert sich. Bei Müttern heißt es oft so, ach die Rabenmutter, die findet niemanden, der sich ums Kind kümmern kann. Ist Ihnen oder Ihrer Mutter das auch begegnet?
Also was meine Mutter, müssen Sie selbst fragen, das weiß ich nicht. Also gut, man musste sich öfter Kritik aussetzen wegen allem Möglichen, aber eigentlich nicht, weil ich meine, das ist ja auch so ein Beruf, wo das irgendwie machbar ist. Also, dass du dein Kind nicht mit in Betrieb nimmst, ins Büro, in die Bäckerei, weiß ich, das ist ja irgendwie klar. So, aber bei dem Beruf, wo du als Schauspieler oder wo alle Gewerke mal innehalten oder ein Gewerk immer innehält, während die anderen aktiv sind, kann man halt leichter ein Kind mitnehmen. Aber das ist auch dann zu Ende, wenn die Schule anfängt. Dann muss das Kind regelmäßig vor Ort sein, um regelmäßig zur Schule zu gehen. Nee, eigentlich nicht. Also wenn, dann eher Privatleute so. Also ich kann mich erinnern an eine Situation, da war ich mit meiner Tochter bei einem Geburtstag von einer Freundin im Café am Neuen See, so ein Ausflugscafé in Berlin. Und da war es 1 Uhr nachts und ich wollte mich auf den Weg nach Hause machen. Mir fiel ein, ich hatte keine Milch mehr und bin nochmal rein in das Café an den Tresen da, um die zu fragen, ob die mir einen Liter Milch mitgeben. Und dann kam ein Typ rein, der war so damals so alt wie ich. Und ich war 24 oder so. Ich war 22, als ich in der Liebe komme. Und der hat mich total angeblufft. Der war so alt wie ich, was ich mit dem Kind und es sei 1 Uhr nachts und was ich mir denn einbilden würde hier, da. Weiß ich nicht, was da. Aber das sind dann halt Leute, die sich irgendwie meinen, sie müssen sich in andere Leute Angelegenheiten einmischen.
Ja, weil Sie sagten gerade, man ist öfter Kritik ausgesetzt. Welcher Kritik sind Sie ausgesetzt?
Ach, aller möglichen, aber das ist natürlich klar, wenn man eine öffentliche Person ist, dann ist das halt so. Damit muss man dann irgendwie klarkommen.
Wie haben Sie gelernt, dann mit Kritik umzugehen?
Ich nehme Kritik von den Leuten an, die ich toll finde.
Was gab es da zuletzt? Da kann man ja auch raus lernen und von profitieren.
Ach, weiß nicht, meine Mutter kritisiert uns ja ständig, wenn wir auf Theater spielen, also. Und das sind meistens gute Sachen. Also ich werde gerne kritisiert, aber ausschließlich von Menschen, die es gut mit mir meinen. Was so sollte das jeder handhaben. Lasst euch bloß nicht von irgendjemandem kritisieren, der es nicht liebt mit euch meint. Ansonsten ist der Rest ist echt für die Tonne, ganz ehrlich.
Ja, damit man auch was mitnehmen kann und vom profitieren
ja,
kann.
Genau.
Was war denn so der letzte Punkt, wo Sie dann gesagt haben, ah ja, da könnte ich dran arbeiten?
Oh Gott, also jetzt innerhalb künstlerisch oder privat, das weiß ich
wenn
gar
Sie
nicht.
Die letzte Situation, die Sie ja. sich zurückrufen.
Oh Gott. Also ich sollte auf jeden Fall meine Zigaretten nicht auf die Straße schmeißen. Habe ich letztens gemacht, habe ich mich sehr geschämt, dass ich das gemacht habe. Daran werde ich arbeiten und an meinem Plastikverbrauch auch.
Ja, ich glaube, da haben wir einen traurigen Rekord. Deutschland ist Europameister
ja,
mit 220 Kilo.
Ja, aber ganz ehrlich, heute am Flughafen wieder haben sie mich gezwungen, eine Plastiktüte zu kaufen für meine Kosmetik, obwohl ich sie in einem durchsichtigen Beutel hatte. Aber der Frau hat die Größe nicht gepasst. Also muss ich wieder Plastik kaufen. Alles im Flugzeug, was es zu essen gibt, ist 5-mal in Plastik eingewickelt. Die Seife im Hotel, hier im Maritim Hotel in Stuttgart. So eine kleine Seife in Plastik eingewickelt. Das verstehe ich. Das würde ich gerne lernen, dass wir darauf zu verzichten.
Welches Buch liegt denn aktuell bei Ihnen auf dem Nachttisch?
Ich habe gerade Stanislav Grof auf dem Nachttisch.
Und was verbirgt sich dahinter?
Holotrophes Atmen. Ich wollte das mal, ich fand das interessant.
Haben Sie das mal ausprobiert? Das ist eine ganz besondere Form des Atmen, was ich glaube einen therapeutischen Ansatz hat,
genau.
Oder?
Ich finde es spannend, aber ich bin erst auf Seite 20. Ich muss erst mal weiterlesen. Aber das ist jetzt das Aktuellste.
Aber Atmen ist ja für einen Schauspieler ungemein wichtig.
Das ist für alle wichtig.
Ja, absolut. Wir
absolut
atmen auch, glaube ich, alle falsch, oder?
Also viele wahrscheinlich. Aber falsch, richtig, das ist auch immer so dogmatisch. Ne? Ich glaube, da gibt es auch verschiedene Techniken, die für verschiedene gut sind.
Aber atmen wir nicht alle nicht durch genug?
Wahrscheinlich.
Also, dass wir vorher aufhören? Gibt es da besondere Atemtechniken, die Sie machen, bevor Sie auf die Bühne gehen?
Nein. Nee, ich bin viel zu faul dazu. Also manchmal mache ich und so ein Zeugs, aber das kommt auf die Rolle an. Also es gab jetzt, als ich die Paula gespielt habe, die spiele ich jetzt nicht mehr, die musste sehr hoch sprechen. Da musste ich dann ein bisschen aufmachen vorher.
Und gibt es ansonsten besonderes Stimmtraining, das Sie machen?
Nee, gibt es aber Kollegen, die machen das. Also soll sehr effizient sein. Ich will keinem davon abraten, nur weil ich es nicht mache. Ich bin sehr impulsiv. Ich gehe raus und mache das.
Kein Ritual vorher?
Nee.
Dann sind Sie kein abergläubischer Mensch?
Abergläubisch? Nicht abergläubisch. Also ich glaube schon an verschiedene sphärische Dinge und so, aber ich glaube abergläubisch nicht.
Sind Sie ein neugieriger Mensch?
Ja, auf jeden Fall.
Was ist sowas, was Sie zuletzt ausprobiert haben?
Was habe ich denn zuletzt ausprobiert? Ich habe irgendwas wahnsinnig viel gearbeitet in letzter Zeit, deswegen habe ich gar nicht so viel ausprobiert. Ich probiere immer wieder ein neues Essen aus. Ich habe jetzt vor ein paar Monaten den fermentierten Knoblauch entdeckt. Der finde ich super.
Wie geht der?
Der ist ganz schwarz, pechschwarz und fermentiert halt.
Also das heißt, der ist schon in irgendeiner Form zubereitet?
Vergoren quasi, ja. Also.
Und schmeckt nach Knoblauch?
Schmeckt total nach Knoblauch, aber schmeckt fast ein bisschen süßlich und man stinkt nicht.
Großer Vorteil, wenn man auf der Bühne ist.
Zum Beispiel. Also ich kann schwarzen Knoblauch, fermentierten Knoblauch sehr empfehlen.
Und dieses holotrope Atmen, Sie merken, ich reite auf diesem Thema rum, aber ich
weiß
muss
ja
den
noch
roten
nicht genug,
Farben
ja.
Aber ist das etwas, wo Sie sagen, ja, das, wenn ich das Buch womöglich gelesen habe und es reizt mich so, dann probiere ich das einfach aus?
Selbstverständlich. Also ich will es gerne ausprobieren, aber ich will es nicht ausprobieren, ohne vorher was drüber gelesen zu haben. Also so ist die Reihenfolge.
Erstmal das Wissen aneignen.
Genau.
Und wonach entscheiden Sie, ob Sie eine Rolle annehmen?
Das ist, Lars Eidinger hat das auch beschrieben vor kurzem. Ich kann mich ihm da nur ansehen, das spürt man. Also man liest es. Und dann fühlt man gleich, hat man eine Verbindung zu der Figur, hat man Ideen, wie man die spielen kann.
Gibt es so eine Festlegung, wenn man sich so einen Namen auch erarbeitet hat im Schauspielbusiness, dass man auf gewisse Dinge festgelegt ist?
Ja, das ist schon sehr deutsch auf jeden Fall, doch. Ja. Ja, aber das ist halt deutsch.
Und wie ist es mit dem Alter? Ist es dann auch so ein Thema, dass man dann auch sagt, ja, Alter ist eine Währung auf der Bühne?
Auf der Bühne ist Alter egal, so, ne? Also ich meine, ich habe bis ich Anfang 40 war eine 17-Jährige gespielt. Das ist das Schöne auf der Bühne, dass da solche Grenzen total verschwimmen und so. Das finde ich schön am Theater spielen. Das geht im Film natürlich nicht. Im Film ist man mit 40 zu jung für die alten Rollen und zu alt für die jungen Rollen. Also dann gibt es viele Kolleginnen, die es zwischen 35 und 55 sehr, sehr schwer haben, so. Auf jeden Fall.
Und die es dann mehr und mehr auf die Bühne zieht? Oder was ist dann die Alternative?
Keine Ahnung, was die machen. Manche unterrichten, manche haben eben auch lesen viel. Mal nach gucken, wo man bleibt.
Wenn Ihr Leben ein Film wäre, was wäre es denn dann? Wäre es ein Drama? Wäre es eine Komödie? Wäre es ein Thriller? Was würden Sie reinpacken?
Das wäre so alles. Von allem.
Was waren die komödiantischen Anteile?
Die sind täglich da. Also ich glaube, Humor ist was, was nicht nur mich, sondern meine ganze Familie besitzt und trägt.
Wann mussten Sie zuletzt über sich sehr lachen?
Ich glaube, das war wahrscheinlich gestern oder vorgestern, nehme ich mal stark an.
Bei?
Ich glaube, irgendwelche Trottelaktionen sind mir sicherlich passiert.
Ja, meistens, wenn irgendwas Peinliches passiert.
Ja, ich erzähle eigentlich auch peinliche Sachen gerne, aber jetzt so richtig dolle peinliche Sachen waren das jetzt in der letzten Zeit tatsächlich nicht.
Nein, Sie müssen auch keine Peinlichkeiten ausbreiten, aber es gibt ja manchmal nette Missgeschicke.
Na, also das letzte Lustige war, das darf man aber, glaube ich, gar nicht erzählen. Na, da war ich bei der Premiere von der Falcolini und da war dann so ein Schauspieler und ich dachte, den kennst du doch. Doch, den kennst du. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, du bist doch Friedrich, ne? Friedrich Mücke. Und dann sagte er, nee. Ich finde Konstantin Lücke.
Aber es lag doch ziemlich nah.
Ah, da habe ich gedacht, dass er mich verarschen will. Ich so, warum verarschst du mich denn jetzt? Du bist doch Friedrich Mücke. Und er so, nein, ich bin Konstantin Lücke. Naja, ich habe es gegoogelt. Er war wirklich Konstantin Lücke. Das fand ich persönlich sehr lustig.
Aber das fand er doch wahrscheinlich auch in Ordnung, oder?
Ich denke, ja, ich habe ihn nicht gefragt. Also die Endauswertung weiß ich nicht. Ich hoffe, er verzeiht mir.
Im Bühnengeschäft war Machtmissbrauch jetzt ein großes Thema durch die MeToo-Debatte. Mhm. Hat sich da durch die Debatte irgendetwas verändert?
Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Aber ich glaube, das hat nicht nur was mit der Filmbranche zu tun. Und Hashtag MeToo, das ist das Ausnutzen von sexueller Macht findet in allen Berufsgruppen statt. Und es findet auch von Frauen gegenüber Männern statt. Ich finde das auch, mich ödet das immer an, dass jetzt nur die, ich finde das auch sehr, nicht sehr feministisch, wenn die Frauen hier die ganze Zeit die Opfer sind. Ich finde, es gibt auch Männer, die müssen mit irgendjemand schlafen oder werden berührt, auch von Frauen im Theater. Also ich würde das gerne mal ein bisschen...
Ja, es geht klassisch um Machtmissbrauch.
Also es geht eigentlich um Machtmissbrauch und der findet überall statt und der ist nirgendwo okay. Und da sind wir, glaube ich, noch lange weit von weg. Da müssen wir vielleicht alle das Buch mit dem Holotrophen atmen. Dann hört das vielleicht irgendwann mal auf.
Aber das klingt so, als würden Sie das auch im tagtäglichen Geschäft erleben.
Ja, ich bin eine sehr starke Frau, muss man dazu sagen. Also ich habe da eine bestimmte Erziehung genossen und ich habe sehr früh gelernt, mich zu wehren. Auch da muss ich an die Mütter appellieren, dass ihren Töchtern einfach auch frühzeitig dann Selbstbewusstsein einfach beizubringen und eben ihnen beizubringen, nicht beim ersten Exhibitionisten in Tränen und Schockstarre zu verfallen, sondern eine andere Strategie zu finden, um mit der Situation umzugehen. Weil solange wir entsetzt sind, solange machen die das gerne. Wenn wir lernen, nicht entsetzt zu sein, sondern gleichgültig solchen Angriffen in Anführungszeichen gegenüber, desto weniger werden die kommen. Also das ist ein Synergieeffekt. Wir müssen auch unser Verhalten ändern. Und wir Frauen müssen unser Verhalten ändern, weil das von den Männern können wir nicht ändern. Das müssen die selber machen.
Und die Männer, die missbraucht werden, die Sie eben angesprochen haben, natürlich auch. Und
für die gilt das Gleiche dann wieder im Umkehrschluss. Aber
was war denn eine gute Übung? Wie haben Sie es gut lernen können?
Weiß ich, man muss einfach selbstbewusst sein, glaube ich. Ich glaube, das ist erstmal schon ein ganz wichtiger Punkt.
Das kriegt ja nicht jeder mitgegeben.
Nee, ich
und
weiß.
Das ist ja so eine Grenzbereich und eine Grenzerfahrung. Was kann dann noch helfen, außer Gleichgültigkeit?
Wenn man belästigt wird, sich wehren. Also am besten höflich.
Laut werden.
Laut werden. Ich finde ja immer gut, wenn man lacht.
Weil irritiert?
Das, weil das die viel, das macht die echt fertig. Wenn man nicht in der Lage ist zu lachen, dann einfach schreien.
Und weg.
Richtig.
Anna Thalbach in SWR1, Leute, herzlichen Dank.
Bitteschön.
Eins gehört.